Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Actually, the only alternative to being a feminist is being a masochist if you're a woman.
Man kann nur Feministin oder Masochistin sein, das sagte die amerikanische Aktivistin Gloria Steinem mal. Eine Ikone der Frauenbewegung war sie und des guten Stils. Jetzt ist sie mit 92 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an sie. Werner Herzog, der gehört mit seinen exzentrischen Filmen zu den Stammgästen bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig, die ja gestern eröffnet wurden. Und wie sein Wettbewerbsbeitrag heute ankam, auch darüber berichten wir. Und Marina Abramović, die wahrscheinlich bedeutendste Performance-Künstlerin unserer Zeit, zeigt eine neue Arbeit bei der Ruhr-Triennale. Und was sie sich und den Zuschauern im besten Sinne zugemutet hat, das erfahren Sie auch gleich. Sie war Aktivistin, Autorin und eine echte Stilikone. Gloria Steinem, eine der bekanntesten Stimmen der US-amerikanischen Frauenbewegung.
But when they ask me who I'm passing my torch to, I always say, I'm keeping my torch. Thank you very much. And I'm using my torch to light other torches. Because unless each one of us has a torch, we can't see where the hell we're going.
Die Fackel des Feminismus wollte sie selbst in der Hand behalten, aber auch andere für den Feminismus entflammen. Gloria Steinem, die gestern im Alter von 92 Jahren in ihrem Haus in New York gestorben ist. Und bevor wir ausführlich über sie sprechen, erinnert Martin Ganselmeier an sie.
Gloria Steinem hatte in den USA eine vergleichbare Bedeutung wie Alice Schwarzer in Deutschland. Steinem war Journalistin und Herausgeberin des feministischen Magazins Ms. Für eine ihrer ersten investigativen Artikel arbeitete sie 1963 undercover als Playboy-Bunny. So konnte sie die entwürdigenden Zustände in Hugh Hefners Playboy-Imperium aus eigener Erfahrung schildern. Berühmt wurde Steinem Ende der 60er Jahre durch ihren Einsatz für das Recht auf Abtreibung. Sie selbst hatte als 22-Jährige eine illegale Abtreibung vornehmen lassen. Das Thema ließ Gloria Steinem nie wieder los und machte sie zur Aktivistin. Ihre Überzeugung lautete, entweder ist unsere Kontrolle über den eigenen Körper gleichberechtigt, unabhängig von Geschlecht oder Hautfarbe, oder wir leben nicht in einer Demokratie. Ihr Leben lang, bis ins hohe Alter, reiste Steinem zu Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Demonstrationen durch die USA. 2013 verlieh ihr der damalige Präsident Obama die Freiheitsmedaille des Präsidenten, die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten. Erst im Alter von 66 heiratete Gloria Steinem. Ihr langes Single-Leben begründete sie mit dem für sie typischen Humor, sie könne sich nun mal in Gefangenschaft nicht paaren. Steinem starb am Mittwoch umgeben von ihren Liebsten. Ihre Stiftung erklärte, Glorias größte Gabe war ihre Fähigkeit, anderen zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden. Im Herbst sollen ihre Memoiren erscheinen.
Gloria Steinem, Feministin, Autorin von insgesamt 9 Büchern und eine Reisende, die überall auf der Welt für die Rechte der Frauen eintrat und Frauen auch geprägt hat. Vermutlich auch Sonja Eismann, Chefredakteurin des Missy-Magazins, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo, guten Abend, Frau Eismann.
Guten Abend.
Gloria Steinem, wir haben es auch gerade im Beitrag gehört, wird ja immer wieder mit Alice Schwarzer verglichen. Wie sehen Sie das? Ist das eigentlich ein treffender Vergleich?
Na, es gibt auf jeden Fall Parallelen, schon allein deswegen, weil beide lange Zeit als die bekanntesten Feministinnen ihres Landes galten. Vielleicht war Steinem sogar eine Art Vorbild für Schwarzer. Sie haben sich nämlich schon 1973 in Paris getroffen. Da gab es das Ms. Magazine von Steinem schon 2 Jahre. Und diese sehr erfolgreiche feministische Zeitschrift hat Schwarzer sicherlich auch mit zur Gründung von Emma 1977 inspiriert. Und ja, beide haben sich mit großen Kampagnen auch in ihren Zeitschriften für das Recht auf Abtreibung eingesetzt, für ganz viele verschiedene feministische Themen. Und man kann beide durchaus auch als Medienprofis bezeichnen, die häufig und gerne im Fernsehen auftauchten.
Aber es gab offenbar ja auch deutliche Unterschiede zwischen den beiden. Wo sehen Sie die denn?
Ja, also Alice Schwarzer hat sich ja in den letzten Jahren vor allem von vielen jüngeren feministischen Strömungen eher abgekoppelt und sie hat zu Themen wie Islam, Migration, Sexarbeit oder Transsexualität Positionen, die auch im rechten Spektrum Anklang finden. Bei Steinem war es so, dass sie eigentlich immer liberal geblieben ist. Also sie hat ihr Leben lang schwarze Feministinnen unterstützt. Sie hat sich für Transrechte eingesetzt, gegen antimuslimischen Rassismus und sie konnte durchaus scharf agitieren, aber sie hat immer für Verständigung statt für Spaltung plädiert. Und ich würde sagen, das ist auch der Grund, warum ihr Tod generationenübergreifend betrauert wird gerade. Ich finde vor allem aber auch interessant, dass sie auch für ihr glamouröses Auftreten bekannt war. Das ist ja bei Feministinnen immer noch eher ungewöhnlich. Sie galt bis ins hohe Alter mit ihrem Mittelscheitel, ihren hellen Stirnsträhnchen sowie ihren markanten Brillen als Fashion-Ikone.
Also das ist tatsächlich auch eben ein überraschender Aspekt, finde ich. Und es klingt nach einer Figur, die auf vielen Ebenen alle begeistern konnte. Gab es denn auch so innerfeministische Kritik an ihr?
Ja, das gehört natürlich auch immer dazu. Sie stand ja für einen sehr sichtbaren Feminismus, der eben auch im Mainstream funktioniert hat und da funktionieren sollte. Sie selbst hat sich als radikal gesehen, aber ihr ging es doch eher darum, im bestehenden System bessere Positionen für Frauen zu erreichen, statt eben dieses ganze System aus den Angeln zu heben. Und das wurde eben als, ja, eher weißer, liberaler Mittelklasse-Feminismus von anderen Feministinnen kritisiert. Die anderen wollten nämlich eben nicht nur Sexismus abschaffen, sondern auch gleich den ganzen Kapitalismus als Unterdrückungssystem. Und von diesen radikaleren Kräften wurde ihr auch vorgeworfen, dass sie vor ihrem Engagement für die Frauenbewegung auch für die CIA tätig war. Da hat sie nämlich internationale Jugendinstitutionen antikommunistisch unterwandern sollen. Sie hat sich dafür zwar gerechtfertigt, aber sich auch nie wirklich davon distanziert.
Und wenn Sie jetzt so auf dieses Leben, dieses Bewegte von Gloria Steinem schauen, was würden Sie sagen, was bleibt von ihr oder was ist so das wichtigste Vermächtnis dieser Frau?
Ja, wie so viele ältere Feministinnen wurde sie ganz oft gefragt, wem sie denn die Fackel weiterreichen würde, weil es ja nach wie vor die Vorstellung gibt, dass Frauen ab einer gewissen Lebenszeit eben zum alten Eisen gehören. Da hat sie immer mit dem ihr eigenen Humor gesagt, ich werde die Fackel selbst behalten und sie dafür nutzen, viele weitere Fackeln anzuzünden. Ich persönlich werde ja neben ihrem lebenslangen Engagement für Gleichberechtigung klar vor allem ihre sehr lässige, selbstironische Art in Erinnerung behalten. Es ist eins meiner liebsten Bonmots von ihr, dass sie mal gesagt hat, eine befreite Frau ist eine, die vor der Ehe Sex hat und nach der Ehe einen Job.
Sonja Eismann war das, die Chefredakteurin des Missy-Magazins. Vielen Dank für diese Würdigung der amerikanischen Feministin Gloria Steinem, die im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Dankeschön.
Sehr gerne.
Richtig glamourös, also mit großem Staraufgebot, sind gestern die 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet worden. Auf dem roten Teppich gab es ein richtiges Schaulaufen, auch von Stammgästen, allen voran diesmal George Clooney. Er wurde ja im Rahmen der feierlichen Eröffnung mit dem Ehrenlöwen für sein Lebenswerk bedacht. Und diese Auszeichnung, die ging im vergangenen Jahr an den Regisseur Werner Herzog, der diesmal mit einem neuen Film im Wettbewerb dabei ist. Und heute war Bucking Faster zu sehen. Und wie der Film so geworden ist, das weiß unsere Filmkritikerin Anke Lewecke. Die ist jetzt wieder für uns im Studio der Reihe in Venedig. Hallo, guten Abend, Anke.
Guten Abend, Andrea. Hallo.
Kann man denn vielleicht sagen, dass Venedig richtig einen Narren an Werner Herzog gefressen hat?
Ich würde ja sagen, nicht nur Venedig, sondern weltweit. Und ich habe hier schon heute einige junge Männer gesehen, die haben T-Shirts angehabt mit dem nachdenklichen Konterfei von Werner Herzog draufgedruckt und dem Spruch, what would Herzog do? Was würde Herzog machen? Ja, und man kann es nicht anders sagen, der verwegene Abenteurer des Kinos hat weltweit eine Fangemeinde, wird wie ein Popstar verehrt, gerade wegen seiner Guerilla-Taktik beim Filme machen. Also er sagt ja, hast du keine Drehgenehmigung, dann fälsche einfach eine. Und er sagt auch, studiere nicht Filmtheorie, weil er ist ja selbst Autodidakt, sondern arbeite lieber als Taxifahrer, dann lernst du das echte Leben kennen. Und man muss es ihm doch lassen, über 60 Jahre bringt Werner Herzog jetzt seine Visionen radikal und kompromisslos auf die Leinwand. Und davor können wir doch nur den Hut ziehen.
Absolut. Und das, jetzt bin ich richtig gespannt, ob dieser neue Film auch dieses Anarchische so spiegelt. Der heißt ja Bucking Fastard und geht wohl auf die Biografie von britischen Zwillingen Greta und Freda Chaplin zurück. Aber die sind irgendwie nicht mit dem großen Charlie Chaplin verwandt. Was ist denn das für eine Geschichte? Was hat Herr Werner Herzog da ausgegraben?
Ja, also auf der Pressekonferenz in Venedig hat Werner Herzog erstmal betont, dass auch Bucking Fastard wie all seine Filme einzigartig seien und dass er wie immer seine Seele ausstellen würde. Und es ist doch wirklich so, dass all seine Figuren Außenseiter sind und sie kriegen Rückendeckung mit seinen Fantasien zu ihrer Welt, weil sie leben ja in so einer ganz eigenen Weltenlogik. Und das tun diese Zwillinge in seinem neuen Film auch. Sie leben symbiotisch zusammen und der Blick von Werner Herzog ist wirklich zärtlich, wie sie sich so in ihren Alltag eingerichtet haben. Immer gleich angezogen, gleich frisiert, im Gleichschritt laufen. Andrea, sie staubsaugen sogar gemeinsam zusammen und öffnen vierhändig eine Sardinendose. Und gespielt werden sie von Rooney und Kate Mara und die beiden Schauspielerinnen haben sich für ihre Rollen auch so einen sehr rhythmischen Sprachstil antrainiert, den sie auch vor Gericht haben. Also sie sprechen alles gemeinsam oder so versetzt. Aber es hat immer sowas auch wie so ein Rap. Und sie sind angeklagt von ihrem Nachbarn, weil er sich von ihnen belästigt fühlt. Für sie ist es aber die große Liebe. Deshalb rufen sie von unisono, von der Anklagebank, Bucking Fastard.
Also das klingt schon ziemlich exzentrisch, was du da jetzt erzählt hast. Ist Werner Herzog da wieder seinem Ruf gerecht geworden?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Und die Pressekonferenz mit Werner Herzog heute, das war auch wieder ein eigenes Ereignis. Also mit rauender Stimme schreibt er seinen eigenen Mythos weiter.
It was dormant for decades. And then when it became clear that I would have actresses who were sisters, it was clear it had to be done. Screenplay came very easily. I wrote it in 5 days.
Ja, Werner Herzog sagt, dass er das Projekt schon lange im Kopf hatte, dass er auch Erfahrungen mit ähnlich agierenden Zwillingen gemacht habe. Und als die Maras Schwestern dann zugesagt haben, brauchte er nur 5 Tage für sein Drehbuch. Dann hat es mal wieder Finanzierungsprobleme gegeben, aber beim Drehen war dann alles wie immer. Er hat maximal für eine Szene 1 oder 2 Takes gebraucht. Und ich muss sagen, das war wirklich wieder so eine richtige Herzog-Performance, genauso wie der Film eben ein typischer Herzog-Film ist, der irgendwann abhebt. Also mit den Zwillingen fahren wir dann aufs Land, sie bauen einen Tunnel, ein Fuchs wird ihr Führer zu einer eindrücklichen Tropfsteinhöhle. Und man kann sagen, die Fantasien, die hier entwickelt werden, die haben wie immer bei Herzog ihre ganz eigene Wirklichkeit, in der man sich auch gerne hineinbegibt.
Also ich bin jetzt vor allem gespannt, ob du, wenn wir uns das nächste Mal im Funkhaus sehen, auch so ein Werner Herzog-T-Shirt tragen wirst und das mitbringst. Aber ich frage mich jetzt, was hat sich denn heute noch so getan in den Kinos von Venedig?
Ja, es ist heute der Tag der Stammgäste. Dazu gehört auch der irisch-britische Regisseur Martin McDonagh. Der hat hier in Venedig schon mit 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri mit der wunderbaren Frances McDormand Preise gewonnen. Und er präsentierte heute Abend seinen neuen Film Wild Horse 9. Und er ist so ein Meister von schwarzen, abgründigen Komödien und wirklich sehr, sehr bissigen Dialogen. Und auch in seinem neuen Film geht es um Gewalt und zwar um institutionelle Gewalt. Der Film spielt Anfang der 1970er Jahre, kurz vor dem Militärputsch in Chile. Und am Flughafen der Hauptstadt erklärt der CIA-Agent Chris jungen Studentinnen, dass es ja bald aus sei mit der Demokratie in ihrem Land. Und sein Kollege Lee ist irritiert. Dann fliegen beide zusammen zu den Osterinseln und wir erfahren, dass Chris todkrank ist und in seinem Koffer hat er viele Kassetten, wo er Staatsgeheimnisse aufgenommen hat von der CIA und er weiß, dass Lee den Auftrag hat, ihn umbringen zu wollen.
Also so eine Art schwarze Komödie, aber ist das denn die richtige Form, um dieses Vorgehen der CIA in Lateinamerika zu reflektieren?
Also ich finde, der Film macht das so in einer wirklich perfiden Beiläufigkeit und John Malkovich spielt diesen Chris und das ist ja ein Schauspieler, der hat so ja immer was Zynisches und kann das aber so elegant vortragen. Das macht er hier auch. Also wenn er erzählt, damals in Vietnam, denkt man einfach, ach, das ist so ein weltläufiger Reisender. Aber im Grunde passte der Film unheimlich gut zu dem Zwillingsfilm von Werner Herzog, weil Chris und Lee, die beiden Agenten, sind Buddies. Die sind auch symbiotisch miteinander verbunden. Die haben jahrelang zusammengearbeitet, kennen einander, haben sich vor allen Dingen im politisch unkorrekten Verhalten gut miteinander eingespielt. Und jetzt sind sie da auf den Osterinseln, spielen Katze und Maus. Und wir hoffen nur, dass die Freundschaft siegen wird und nicht der Auftrag der Regierung.
Also offenbar heute zwei ziemlich interessante Filme, wie ich finde. Anke Lewicke, schon mal vielen Dank und weiterhin spannende Kinoerlebnisse bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig, die wir natürlich bis zum 12. September immer wieder begleiten werden. Dankeschön.
Arrivederci.
Nicht nur wir hier lieben das Radio, auch das Staatstheater Kassel feiert es morgen zur Spielzeiteröffnung. Da geht es um Geschichten, die mit und übers Radio erzählt werden. Und zwar in der Uraufführung End of Beginnings, Ich fühl's. Eine musikalisch-performative Reise. So wird's angekündigt und so klingt's.
Ghost FM.
Entwickelt hat dieses Projekt die neue Schauspieldirektorin Sarah Franke gemeinsam mit ihrem Ensemble. Und ich freue mich, dass Sarah Franke kurz vor der Premiere morgen noch Zeit für uns hat. Hallo Frau Franke, schön, Sie zu sprechen.
Hallo.
Sie haben ja schon häufiger am Staatstheater Kassel gearbeitet, aber jetzt so der große Auftakt als neue Schauspieldirektorin. Sind Sie da besonders aufgeregt oder auch gespannt?
Ja, natürlich sehr aufgeregt und auch sehr gespannt. Gott sei Dank kam ich schon durch ein kleines Soft-Opening mit unserem Theaterrummelplatz mit Kunst, Kirmes und Theater schon ein bisschen soft an, bevor die Premiere im Großen Haus mit meiner Inszenierung quasi stattfindet.
Und was Sie da morgen zeigen werden, inwiefern ist denn das auch ein programmatischer Auftakt, der Lust aufs kommende Programm machen soll?
Es ist insofern programmatisch, dass wir über das ganze Jahr, also die ganze Spielzeit, ein Zusatzformat entwickeln. Das heißt Cool FM, also K-U-H-L-F-M, zum Beispiel Kunst und Haltung oder Kunst und Kult und Humor live etc. Also es hat immer ein anderes, es wird immer anders gefüllt. Und über diese Live-Radiosendung, die durchaus fiktiv oder performativ funktionieren wird, entwickeln wir gemeinsam im Ensemble und unseren Gastteams und auch GästInnen über die Spielzeit parallele kleine Shows, die live stattfinden.
Wie kommt denn das, dass Sie da so das Radio als Motiv durch die Spielzeit ziehen wollen? Sind Sie selber so eine passionierte Radiohörerin?
Ja, durchaus. Und es ist auch seit Corona, als ich noch an der Volksbühne war, haben wir angefangen, damals in diesem Ensemble eigenständig ein Radioformat zu entwickeln, das über quasi das Radio, das wir kennen, hinausgeht, weil es eben ein fiktives Radio sein kann, da wir ja eine darstellende Kunst sind. Und der Live-Moment blieb, ohne dass man sich live begegnen musste. Und das war so eine tolle Möglichkeit zu arbeiten, dass meine Lust und auch die Lust dieses Teams und des Ensembles zu sagen, das hat einen so spielenden Charakter eigentlich, es auch auf die Bühne zu bringen als Klammer der Gleichzeitigkeiten. Also so viel auch zur Programmatik. Dieses Stück ist ein bisschen stellvertretend für die vielen Themen, die uns alle ja gleichzeitig beschäftigen. Also wir haben einmal unser emotionales, eigenes, privates Leben mit Familie, FreundInnen etc. Und gleichzeitig passieren politisch auf der ganzen Welt und gesellschaftlich so wahnsinnige andere Dinge. Und das läuft ja schon seit es Radio gibt so. Und diese Gleichzeitigkeiten von Themen aneinander zu hängen und berührend zu sein, über Musik in Emotionen zu kommen und dann wieder in der Theorie sich abzuarbeiten oder auch im Ärger oder der Verzweiflung über andere Themen und Berichte, das leistet ja Radio jeden Tag und das ist optimal auch auf die Bühne zu bringen und umzusetzen.
Aber wie machen Sie denn das? Weil wir sind ja eigentlich nicht zu sehen. Das hat jetzt für uns, die wir im Radio arbeiten, auch oft Vorteile. Aber wie macht man das optisch sichtbar? Was haben Sie sich denn da für die Bühne ausgedacht?
Also für die Eröffnungsinszenierung, jetzt haben wir natürlich eine riesige Folie drüber gelegt, die spielbar und ästhetisch auch eine ganz eigene Form hat. Also wir haben hier eine Geisterbahn, da wir einen Rummel vor dem Theater bespielen, zusammengelegt mit einem Radiosender. Der heißt bei uns in dieser Eröffnungsinszenierung Ghost FM. Und in diesem Ghost FM spuken die Geister der Geisterbahn. Also es sind ErschreckerInnen, die dort als Geister funktionieren, die Menschen erschrecken und die parallel in ihrem kleinen Keller ihr Geisterradio betreiben. Und in diesem Geisterradio senden wir unsere Geister der Vergangenheit, Geister und Spukbilder unserer Gesellschaft, die uns ständig weiter begleiten, auch wenn sie schon vergessen scheinen. Genauso wie wir dort verlorene Hoffnungen, gebrochene Versprechungen oder auch überholte Vorstellungen unseres Daseins quasi durch die Wellen in den Äther schicken. Und da gibt es ganz überzeichnete Figuren, die absolute Bühnenfiguren sind, wie eine Politikerinnenfigur, die fast wie Margaret Thatcher aussieht, mit einem aber aufgerissenen Rückgrat aus Glitzer, genauso wie die ewige Braut, die durch alle Formen der Bräute hindurchgeht und Hoffnungen und Geschichten bis zur ermordeten Braut und zur selbstmordenden Braut. Dann gibt es Thomas Mann, der aufersteht und an die Hörer spricht, damals 1941, genauso wie Elisabeth Selbert in ihrer Radioansprache zur Gleichstellung der Frau. Also wir reisen durch das Gruselkabinett zum Beispiel des Bundestags, verwandeln wir in die Geisterbahn und kommen dann bei einem Kind an, das im Radio anruft.
Sarah Franke, Sie haben ja auch, soweit ich weiß, das eben gemeinsam mit dem Ensemble entwickelt. Ist das denn auch sowas, was Sie sich überhaupt vorgenommen haben für Ihre Arbeit als Schauspieldirektorin, dass da mehr Teamwork stattfinden soll?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, es ist ein ansatzweiser kollektiver Arbeitsprozess gewesen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen, wie man kollektiver miteinander arbeiten kann. Hier in diesem Fall bin ich schon klar die Regieperson und wir haben auch die Fassung zusammengebaut und ich inszeniere das mit dem Ensemble gemeinsam, was sie auch anbieten, aber vor allem inhaltlich haben die Spielenden selbst mitgeschrieben, sie haben selbst recherchiert, teilweise Stücke der Fassung gebaut oder Körperperformances entwickelt etc. Also es geht schon auch in der Programmatik unseres Auftakts hier über das ganze Jahr darum, dass auch die eigenen künstlerischen Identitäten, die ja alle auch so viel mehr sind als ihre eine Aufgabe in diesem Stück oder diesem Engagement hier, auch noch viel mehr eine Plattform bekommen, selbst zu arbeiten, eigenständig auch sichtbar zu werden mit ihren Interessen, Themen und Qualitäten in diese Stadt und Beziehungen, auch in unserem Radioformat, das über das ganze Jahr laufen wird zum Beispiel, aber auch in dieser Inszenierung. Ja, das ist definitiv für uns sehr wichtig.
Jetzt geht es also morgen los. Sie haben schon am Anfang gesagt, dass Sie auch ein bisschen aufgeregt sind. Was wünschen Sie sich denn vor allem für Ihre erste Spielzeit?
Ich wünsche mir natürlich, dass das Publikum kommt und uns offen begegnet und sich einlässt auf die Versuche, die wir wagen, mit uns in Austausch tritt, mit uns streitet, sich mit uns freut und sich auch wirklich überraschen lässt. Denn ich glaube, gerade dieser Auftaktabend, unser gesamtes Eröffnungswochenende oder Woche mit einem Rummelplatzstück, einer Radiogeisterbahn und dann auch noch in unserer kleinen Spielstätte, einem Horvat zur schönen Aussicht, es hängt alles thematisch damit zusammen, welche Fragen wir uns als Gesellschaft über unser Miteinander gerade stellen. Und das eine ist mehr mit Humor oder auch Trash und Emotionen verknüpft. Das andere ist viel ernsthafter oder in einer anderen Spielweise, in einer anderen Fragestellung. Aber uns geht es wirklich ums Zusammenkommen, aber auch ums gemeinsam Lachen, Musik hören, zusammen Autoscooter fahren, genauso wie wirklich diskutieren im Foyer oder auch einfach den Abend genießen und mit Fragen nach Hause zu gehen. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die Menschen unser Theater auch so offen annehmen und uns erstmal bleiben und mit uns gemeinsam einen Weg gehen, der sich vielleicht zusammen immer weiterentwickelt und wächst und befragt.
Sarah Franke, dann wünsche ich Ihnen das. Vielen Dank und alles Gute für morgen und Ihre ganze erste Spielzeit am Staatstheater Kassel.
Danke, wir freuen uns. Wiederhören.
Und die neue Spielzeit mit Sarah Franke als Schauspieldirektorin wird morgen Abend eröffnet mit der Uraufführung End of Beginnings. Ich fühl's am Staatstheater Kassel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Band Alpha Will darf nun doch am Wochenende beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring auftreten. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach räumt Festivalmacher Markus Krampe in der Zeitung Fehler ein und entschuldigt sich öffentlich. Die Bild-Zeitung zitiert ihn mit den Worten: Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir in Deutschland haben. Sie ist zu schützen.
Ursprünglich war die Band Alpha Will wegen politischer Äußerungen vom Festival ausgeschlossen worden. Zur Begründung hieß es vom Veranstalter, dass auf der Bühne keine politischen Themen oder Äußerungen jeglicher Art geduldet werden. Alpha Will-Sänger Marian Gold hatte sich auf einem anderen Festival gegen rechtsradikale Tendenzen, die AfD und US-Präsident Trump, ausgesprochen. Zuletzt hatte Campino von den Toten Hosen die Ausladung der Band scharf kritisiert. Auch andere Bands wie die Do Nots und Brings zeigten sich mit Alpha Will solidarisch. Nach einem überraschenden Fund in einem Sozialkaufhaus ist ein historischer Druck von 1594 nach mehr als 80 Jahren in die Staatsbibliothek zu Berlin zurückgekehrt. Das Werk Pauli Sententiae ist in Flörsheim bei Frankfurt am Main zwischen anderen Büchern einer Spende entdeckt worden, wie Heike Rosa vom Sozialkaufhaus Tisch und Teller, dem EPD, sagte. Demnach war der wertvolle Druck eines spätantiken Rechtsbuchs seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen. Nach intensiver Recherche sei er aber innerhalb von 2 Wochen wieder an seinem rechtmäßigen Platz angekommen, hieß es. Laut Rosa gab es in dem Buch den Stempel der Königlichen Bibliothek zu Erfurt. Diese gab an, dass es 1908 nach Berlin verkauft worden war. Im Zweiten Weltkrieg sei es vermutlich nach Hessen in das Kalibergwerk Hattorf ausgelagert worden, wo es dann abhanden gekommen war. Der nun zurückgekehrte Band wurde 1594 in Nürnberg gedruckt und von dem niederländischen Humanisten, Juristen und Hochschullehrer Conradus Rittershusius herausgegeben. Im März hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer das Projekt noch in Frage gestellt und damit bundesweit Proteste ausgelöst. Nun kann die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig doch auf ihren Erweiterungsbau hoffen. Wie eine Ministeriumssprecherin bestätigte, sieht der neue Haushaltsentwurf der Bundesregierung dafür bis zu 5 Millionen Euro vor. Bibliotheksdirektor Johannes Neuer sprach von einem wichtigen Zeichen, besonders angesichts der langen Geschichte des denkmalgeschützten Hauptgebäudes, das heute sein 110-jähriges Bestehen feiert. Neuer hofft, dass der Erweiterungsbau bis 2032 steht, denn die historischen Bestände aus dem Bibliotheksgebäude brauchen ihm zufolge dringend ein neues klimastabiles Magazin. Auch die rund 3300 täglichen Neuzugänge brauchen neuen Platz.
Musik aus der neuen Performance von Marina Abramović, die ja spätestens seit sie über 700 Stunden im New Yorker MoMA fast regungslos auf einem Stuhl gesessen hat, während 1500 Besucher abwechselnd ihr gegenüber Platz nahmen und zum Teil in Tränen ausbrachen. Spätestens seit dieser physischen und psychischen Tour de France von 2010 ist sie sowas wie ein Superstar. Bei der Ruhr-Triennale war heute eine neue Arbeit von ihr zu sehen, Balkan Erotic Epic, quasi Teil 2 der großen Ausstellung, die gerade im Berliner Gropiusbau zu Ende gegangen ist. Und dieses Werk jetzt, das hat Abramović selbst schon im Vorfeld als das ambitionierteste ihrer Karriere bezeichnet. Elisabeth Luft war für uns vor Ort und ich bin jetzt live mit ihr verbunden. Hallo, guten Abend, Elisabeth Luft.
Guten Abend.
Das ist ja jetzt eine 4-stündige Performance gewesen und sie hat, ich habe es schon gesagt, denselben Titel wie die Ausstellung Balkan Erotic Epic. Es geht wohl um Folklore aus dem Balkan, um Herkunft, Familie. Womit genau hat sich Marina Abramović da beschäftigt?
Ja, also Basis dieses Abends sind viele verschiedene Geschichten aus ja wirklich ethnografischen Quellen, mit denen sich Marina Abramović ziemlich intensiv beschäftigt hat. Mythen, die in den vergangenen Jahrhunderten eben in den Ländern des Balkans entstanden sind, vor allem in ländlichen Regionen. Es geht um Zaubertränke zum Beispiel, die Liebe stärken sollen oder das Leben lenken und Kriege beenden sollen. Es geht um Frauen, die vor ihrer Hochzeit stundenlang mit Milch übergossen werden, weil das Reinigung und ja eben Fruchtbarkeit bringen soll. Oder zum Beispiel auch um den Brauch, Leichen in der Sonne zu baden. Das fand ich sehr, sehr schön. Bis ins 19. Jahrhundert wurden scheinbar im gesamten Balkan-Donauraum Leichen bis zu 7 Jahre nach ihrem Tod exhumiert und dann gewaschen, in neue Tücher gehüllt und dann erneut beerdigt, um ihnen ein zweites Leben zu ermöglichen. Und in diesen ganzen Ritualen und Mythen steht immer im Mittelpunkt das Leben im weitesten Sinne, also eben Fortpflanzung, Fruchtbarkeit, auch Familie, eine gute Ernte, Hoffnung, Schmerz oder eben der Tod.
Und wie kommt das jetzt zusammen mit so den Themen, die man ja eigentlich mit Marina Abramović verbindet? Schmerz, Erotik, Scham. Wie bringt sie das damit zusammen?
Also man muss sagen, diese Themen sind den ganzen 4-stündigen Abend über omnipräsent. Wichtig ist vielleicht zu sagen, Erotik bedeutet hier für Marina Abramović scheinbar nicht nur sexuelle Anziehung, sondern sie scheint da sexuelle Energie drunter viel mehr zu verstehen. Also Energie, die mit Fortbestehen des Lebens verbunden ist und deshalb attraktiv ist. Körper und Geschlechtsteile werden deshalb hier auch so als Werkzeug gesehen. Also überall sind Vulven und Penisse zu sehen, in allen Formen, Farben, Größen und Varianten. Sie sind Werkzeug, um sich zum Beispiel an die Toten zu wenden, um sich an die Erde zu wenden oder an den Regen, an die Sonne. Und diese Körper, die sind auch hier in den unterschiedlichsten Momenten nackt. Also da strecken Frauen dem Himmel ihre nackten Vulven entgegen, um den Regen zu vertreiben, und singen ganz besonders dazu. Wir haben den Ton eben kurz gehört zu Beginn. Oder nackte Männer, die reiben sich am Gras auf dem Boden. Diese Szene heißt übrigens auch tatsächlich den Boden ficken. Und sie tun das, um den Boden zu düngen und die Missernte zu beenden. Es wird also ziemlich viel mit Scham gespielt und ich würde auch sagen, dass es gebrochen wird und die für Abramović so typische, wirklich stundenlange Wiederholung, die muss bei vielen PerformerInnen auch heftige Schmerzen und Anstrengungen hervorgerufen haben. Der Schmerz spielt also auch eine Rolle.
Und ist das denn alles in auch so ein Bühnenbild oder sowas in der Art eingebettet? Was hat sie denn auf der Bühne da draus gemacht?
Also es ist tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis, auch dieser Kraftzentrale hier in Duisburg im Landschaftspark zu begegnen. Denn zu Beginn befinden wir uns gar nicht auf irgendeiner Form von Bühne, sondern wir laufen mit einer Gruppe von MusikerInnen mit Blechblasinstrumenten und auch so traditionellen Balkaninstrumenten vom Foyer in die Kraftzentrale hinein. Das ist wie so ein feierlicher Einzug bei einer Messe. Und dann entfalten sich im Prinzip in dieser riesigen Halle vor uns 13 Szenen. Die sind zum Teil wirklich so groß wie kleine Bühnen in großen Theatern, also so ein kleines Haus in Düsseldorf oder so. Und davon 13 verschiedene Szenen. Überall sind MusikerInnen, SängerInnen, PerformerInnen zu sehen. Und diese Szenen, die verändern sich den ganzen Abend. Also los geht's in den 1980er Jahren mit der Beerdigung von Tito, also dem kommunistischen Anführer Jugoslawiens. Und da ist eine Performerin, die Abramovics Mutter spielt, ziemlich streng disziplinierte und politische Mutter, Danica heißt sie, die spielt die und legt feierlich Blumen eben nieder vor Titos Grab. Eine riesige Gruppe Frauen auf der Leinwand, die beweint Titos Tod mit so Klageliedern. Und dann können wir uns eigentlich von diesem Moment aus, von den 1980er Jahren sozusagen, in die Jahrhunderte davor selbst durchbewegen. Die Bühnenbildnerin Anna Schöttl, die hat das hier gestaltet, das ist irre. Also unter anderem hat sie eine riesige Kirche aufgebaut, vor der eine sogenannte schwarze Hochzeit zelebriert wird. Das ist ein junger Mann, der unverheiratet gestorben ist. Der wird vor seiner Beerdigung noch verheiratet. Oder aber zum Beispiel, wir sehen einen Friedhof. Überall sind Kreuze und Grabsteine. Da tanzen nackte Menschen mit Skeletten, die ja ihre verstorbenen Liebsten verkörpern sollen. Und wenn man sich hier mal richtig Zeit nimmt, diese Szene zu beobachten, was nicht so einfach ist, weil es rappelvoll war heute Abend und jeder alles unbedingt sehen wollte, dann entwickelt das so eine ganz irre Intensität, denn das zeigt ja nicht nur so eine tiefe Verbundenheit der Liebenden, wenn man sich so nackt an so einem Grabstein zum Beispiel reibt und irgendwie mit diesem Kreuz auf dem Grab anfängt zu kuscheln und es zu streicheln oder so, sondern es zeigt ja auch irgendwie Sehnsucht, auch sexuelle Lust und die Trauer, also auch diese Verbindung dieser Dinge und bricht damit auch mit einem Tabu, also Tod und Trauer mit Erotik und Leidenschaft zusammenzubringen. Also ja, alle Szenen sind unterschiedlich. Einige bleiben den ganzen Abend so, andere entwickeln sich weiter. Es ist ein riesengroßes eine riesengroße eigene Welt, würde ich sagen.
Also ist das aber offenbar gelungen, was Marina Abramović ja jetzt schon so seit ungefähr 20 Jahren auch möchte, dass das Publikum da auch selber eben leibliche Erfahrungen eigentlich macht. Auch Dauer und Ausdauer sind da gefragt. Und das wurde ja jetzt auch als so eine Art immersives Ritual angekündigt. Ist es wirklich so, dass man da so reingezogen wird in diese Rituale, die gezeigt werden?
Also ich würde sagen, in allererster Linie hat es einfach einen ganz besonderen Zauber heute Abend, allein deshalb wegen dieses Ortes und weil auch klar war, Marina Abramović ist selber auch zu Gast und wird in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen an diesem Abend. Man hat das gespürt, also die Luft hat wirklich geflimmert in der Kraftzentrale. Ich würde sagen, man muss sich wirklich drauf einlassen. Am Anfang werden die Handys auch eingesammelt, beziehungsweise man bekommt so eine Tasche und die wird verschlossen und die kann man alleine nicht wieder aufmachen. Da muss man das Handy reintun, das wird geprüft am Einlass. Also schon mal ein guter Start, sich wirklich auf sowas einlassen zu können. Man kann nicht zwischendurch Nachrichten checken. Also emotional erzeugt das schon ganz besondere Bilder. Auch dieses Zeremonielle, das Heilige, das Zarte, das dieser Abend erschafft, das gibt einem schon ein sehr starkes Gefühl von diesem Ritual. Und als Marina Abramović dann ganz am Ende sich in der letzten Szene auf die Bühne mitbegibt und da einen letzten Tanz mit Danica, also mit der Performerin, die ihre Mutter spielt, zelebriert und sich in irgendeiner Form auch nach deren Tod ja sozusagen mit ihr nochmal vereinigt, bekommt es schon etwas sehr, sehr Besonderes. Ich würde sagen, wenn man so lange vom Herzen und vom Kopf her dabei bleiben kann, dann hat es wirklich was Sakrales und auch was sehr Persönliches. Und man lernt Marina Abramović nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennen, ja.
Elisabeth Luft war in Balkan Erotic Epic mit Marina Abramović. Bei der Ruhr-Triennale ist es zu sehen bis zum 11. September in Duisburg. Aber die meisten Tickets, also eigentlich alle, sind bereits ausverkauft. Und das trifft leider auch auf die Vorstellungen im Oktober bei den Berliner Festspielen zu. Little One, I Miss You war das mit der unvergleichlichen Stimme von Cassandra Wilson, die gestern in ihrem Geburtsort Jackson, Mississippi im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Im Juni war sie noch beim Toronto Jazz Festival zu Gast und hat das Publikum begeistert mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem Mix aus Blues, Folk und Jazz. Mauretta Heinzelmann erinnert an die große Sängerin.
Saw you standing in confusion.
Wie der Süden der USA habe ihre Stimme geklungen, sagte ihr Musikerkollege, der Pianist John Batiste, über Cassandra Wilson. Sie war unverwechselbar und auch eine große Songwriterin und Komponistin.
Couldn't help but wonder why.
Cassandra Wilson machte sich Songs und Stücke von Dinah Washington, Billie Holiday, Joni Mitchell, Sting und Miles Davis zu eigen, ehrte damit ihre Vorgänger und Vorgängerinnen und beschritt weiter ihren ganz eigenen Weg. Sie sah sich als eine Künstlerin, die sich nach vorne bewegt, auf dem Pfad der Musik, gemeinsam mit anderen.
I like to be placed in the path, you know, think of myself as being placed in the path of music, you know.
I think you need someone to care.
Cassandra Wilson kam aus Jackson, Mississippi, eine echte Südstaatenpflanze. Sie lernte Klavier mit 6 und Gitarre mit 12 Jahren, zog in den 80er Jahren nach New York und wurde Mitglied von Steve Coleman's funkigem M-Bass Collective. Ihr Album Blue Light Till Dawn erschien bei Blue Note und inspiriert bis heute Sängerinnen, über das American Songbook hinauszugehen und eigene mutige Texte und Melodien zu schreiben. Cassandra Wilsons Grooves waren mitreißend, ihre Balladen erzeugten Gänsehaut. Sie bekam 2 Grammys, den Django Dore, den Edison Music Award, den National Endowment of the Arts und ihr Wohnort ist auf dem Mississippi Blues Trail markiert.
And I'm really excited about being alive. It's fun. I enjoy it.
Cassandra Wilson genoss das Leben. Ihre Lebenslust verlieh ihr ein strahlendes Charisma auf der Bühne. In ihrem Gesang klang eine fast schon streitbare Lebensbehauptung durch. Sie rief die Töne raus und beeinflusste ganze Generationen von Fans mit ihrer tiefen Stimme, ihrem kraftvollen weiblichen Selbstbewusstsein. Viele ihrer Songs handeln von der Liebe zur Nacht. Wilson war eine Meisterin darin, Schichten von nächtlichen Stimmungen zu erzeugen, damit man zum Himmel schauen und sogar sich vorstellen könnte, zu anderen Planeten zu reisen.
Creating these levels and textures and interior movements that make you think about nighttime and looking at the sky or traveling to another planet even. That's what it makes me think of. He was stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair.
Auf ihrem letzten Studioalbum Coming Forth by Day, einer Hommage an Billie Holiday, ließ sich Cassandra Wilson vom ägyptischen Totenbuch inspirieren. Die Ägypter glaubten ja nicht an die Endgültigkeit des Todes, sondern an einen Übergang bis zur Wiedergeburt.
And I believe it as well. I don't believe in death. I think that we are constantly returning.
Bis zu Wilsons Wiederkehr haben wir die wegweisenden und vielfältigen Aufnahmen der großen Sängerin und Songwriterin.
Cassandra Wilson ist gestern in Jackson, Mississippi gestorben. Sie wurde 70 Jahre alt. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Tobias Wenzel.
Gesicht von Amerikas Frauenbewegung ist in der Frankfurter Allgemeinen zu Gloria Steinems Tod zu lesen. Gesicht tut ihr furchtbar Unrecht, präzisiert Frauke Steffens. Es erzählt aber davon, wie die Medienwelt auch in den 60er und 70er Jahren funktionierte. Steinem wusste, dass ihr gutes Aussehen ihr die Aufmerksamkeit bringen konnte, die sie zur Durchsetzung ihrer politischen Forderungen brauchte. In der Süddeutschen schreibt Susanne Wahab-Zadeh: Gloria Steinem hat die Frauenrechte immer als die Rechte von allen Frauen begriffen, also als globale Bewegung, die auch noch die letzte Minderheit und die entlegensten Winkel der Erde erfassen muss. Sie war eine großartige Frontfrau. SZ und FAZ drucken beide zu ihren Nachrufen ein Foto der Feministin ab. Jeweils sieht man nur ihren abgeschnittenen Oberkörper und kann sich fragen, trägt sie da ein T-Shirt? Der Anteil an Männerhälsen, die aus T-Shirts herausragen wie die Köpfe neugieriger Schildkröten aus ihrem Panzer, ist hoch, schreibt Niklas Mark in der FAZ und meint die Wahlplakate von Kandidaten für das Berliner Abgeordnetenhaus. Statt Anzug und Krawatte, statt Hemd, also T-Shirt. SPD-Kandidat Steffen Krach, schreibt Mark, wird von seiner Partei verzweifelt als Hottie vermarktet. Wollt ihr mit mir gehen? Fragt ein Plakat, auf dem Krach aus einem engen schwarzen T-Shirt herausschaut. Und während man noch erschreckt Nein rufen will und dass man lieber wissen würde, wofür die gute alte Berliner SPD mittlerweile eigentlich steht, sieht man Krach schon auf dem nächsten Plakat unter dem Null-Aussage-Slogan »Mit euch statt gegeneinander« im selben T-Shirt mit nackten Armen herumgeistern. Mark versucht sich in seinem FAZ-Artikel in einer Erklärung für die T-Shirt-Wahlwerbung in Berlin. Die im zu engen T-Shirt vor allem unausgeschlafen wirkende Berliner Politikelite erweckt den Eindruck, den Ernst der Lage buchstäblich verpennt zu haben und das Regieren für eine nebensächliche, formlose Sache zu halten, die man auch im Nachthemd vom Laptop aus dem Bett heraus erledigen könnte. Ob auch AfD-Politiker auf Wahlplakaten in Berlin oder Sachsen-Anhalt T-Shirts tragen, erfährt man aus dem FAZ-Artikel nicht. Stattdessen schreibt Rieke van Kleef in der Taz über ihr Déjà-vu beim Lesen des Wahlprogramms der AfD Sachsen-Anhalt. Ganz unverhohlen präsentiert das Wahlprogramm ein Staats- und Kulturverständnis aus dem Playbook von Viktor Orban. Van Kleef zitiert aus dem AfD-Programm: Künftig solle vorwiegend solche Kunst gefördert werden, die einen Beitrag zu deutscher Identitätsfindung leiste. Da wird einem schon beim Lesen dieses Zitats übel. Übel wurde auch Bernd Stegemann. Er habe nämlich in einem Theaterstück im Oktober 2015 gesehen, wie die damals fast bedeutungslose AfD auf der Bühne völlig unverhältnismäßig als Nazi-Wiedergänger dargestellt worden sei und wie die Zuschauer sich selbst als Widerstandskämpfer gefeiert hätten. Den langen Text lesen Sie bitte selbst in der Welt, denn hier bleibt nur noch Zeit für Satire aus derselben Zeitung. Im letzten Jahr haben Touristen fast 84 Millionen Übernachtungen in Deutschland gebucht. Eine schöne Steilvorlage für Hans Zippert. Bei jedem deutschen Bürger schläft also mindestens einmal im Jahr ein Ausländer, schreibt Zippert. Das dürfte vielen Menschen hier gar nicht klar sein, vielen könnte es auch gar nicht recht sein. Wie viele Touristen kann Deutschland verkraften? Sollten wir über Tageskontingente, Obergrenzen und Abschiebezentren im Saarland nachdenken?
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns mit Open Cards von Nalia und damit wünschen wir eine gute Nacht.